Was ist eigentlich noch ein Erfolg für den BVB? Bevor die Vorbereitung von Borussia Dortmund am kommenden Sonntag startet, beschäftigen wir uns mit genau dieser Frage. Wann darf man und wann sollte man mit der kommenden Saison zufrieden sein? Außerdem geht es um die aktuellen Entwicklungen rund um Karim Adeyemi.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Und wie ihr gerade schon gehört habt, wollen wir heute auf die Frage eingehen, wann ist ein Erfolg eigentlich ein Erfolg? Bevor ich mit Jonas Ortmann, BVB-Reporter bei der WAZ, darüber spreche, wollen wir aber erstmal ein ganz, ganz frisches Thema angehen. Jonas, in der Nacht zu heute, Donnerstag, kam eine Nachricht rein beim BVB.
Ja, es kamen einige Nachrichten auf jeden Fall auf mein Handy rein. Hallo Linda, grüß dich zu unserer neuen Folge. Karim Adeyemi. Ein echter Wechselknaller bahnt sich da an. Anders kann man das nicht betiteln. Der FC Barcelona will Karim Adeyemi. Das ist verbrieft. Der BVB ist nach unseren Informationen am Mittwoch tatsächlich über das Interesse informiert worden. Der FC Barcelona hat sich bei der Spielerseite gemeldet und es soll auch schon eine Einigung geben zwischen den beiden Parteien. Und jetzt kommt es dann eben in den kommenden Stunden, ich würde aber eher sagen in den kommenden Tagen, darauf an, ob sich beide Vereine denn auch einigen können über einen Wechsel. Hintergrund, einen Schritt zurück. Wir haben es schon öfter im Podcast hier besprochen. Der Vertrag von Karim Adeyemi läuft 2027 aus. Es gab drei Szenarien. Einmal eine Verlängerung, was der BVB am liebsten gehabt hätte. Aber da hat es jetzt in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten keine Fortschritte gegeben, sodass ja eigentlich schon klar war, es läuft auf die anderen beiden Dinge hinaus. Das ist dann einmal verlieren, sozusagen ablösefrei im kommenden Jahr. Dass Karim Adeyemi vielleicht darauf zockt, dann noch ein größeres Handgeld mitzubekommen oder eben einen Verkauf in diesem Sommer. Und danach sieht es jetzt aus, der FC Barcelona ist bereit, für Karim Adeyemi eine bestimmte Summe auszugeben. Wie hoch die ist, finden wir jetzt in den kommenden Tagen hinaus. Es soll bereits ein erstes Angebot geben in Höhe von 20 Millionen Euro. Nach meinen Informationen, alles, was ich dazu sagen kann, ist, am Donnerstagmorgen ist beim BVB noch kein Angebot eingetrudelt. Das könnte aber jetzt in den Minuten, vielleicht sogar gerade, wenn wir das aufnehmen, oder in den kommenden Stunden tatsächlich eintrudeln. Ja, über rund 20 Millionen, habe ich gerade schon gesagt, aber das wäre für den BVB natürlich auch nicht zu akzeptieren. Fast schon ein Witzangebot. Der BVB plant natürlich, mehr Ablöse für Karim Adeyemi zu generieren, um die eigene Transferkasse dann auch aufzupolieren. Man träumt so in der Region von 40 Millionen Euro, ob das aber wirklich realistisch ist aufgrund der Vertragskonstellation mit einem weiteren Jahr, gehe ich nicht von aus. Man hat vor 4 Jahren damals an RB Salzburg rund 30 Millionen Euro bezahlt und alleine aus der Logik her kann man ja schon sagen, mindestens diese Summe, tendenziell ein bisschen mehr soll es dann sein.
Da können wir auch nochmal auf watz.de/BVB verweisen, da werden wir natürlich alle Updates immer sehr zeitnah geben.
Genau, was ich daran spannend finde, da haben wir auch vor, ich glaube, 3-4 Folgen hatten wir ja über Karim Adeyemi hier im Podcast bei Echte Tiefe auch nochmal in der Tiefe gesprochen. Und die Frage, die ich jetzt in den nächsten Tagen oder nächsten Stunden dann auch mal, jetzt habe ich schon sehr oft nächsten Tage, nächsten Stunden gesagt, meine Güte, worauf ich da hinaus wollte, ist eben, die Frage ist so ein bisschen für mich, was ist so die Wahrheit in dem Poker eigentlich? Denn wir alle wissen, Karim Adeyemi oder besser gesagt seine Frau Loredana hatte unter anderem den Satz gesagt, wenn es nach Karim geht, bleibt er die nächsten 10 Jahre in Dortmund. Er hat mal selbst gesagt, er kann sich eine Karriere wie Marco Reus vorstellen, die eventuell dann sogar beim BVB, ja nicht zu beenden, aber sehr lange dort zu bleiben. Er hat immer wieder betont, wie wohl er sich fühlt und wie er dem Club auch verbunden ist. Und mir hat er mal gesagt, wenn er denn einen Wechsel vollziehen würde, dann muss es was Großes sein. Jetzt ist der FC Barcelona schon ein sehr großer Club, wahrscheinlich ein Traumverein von vielen Spielern. Mit einer großen Aura. Hansi Flick ist da noch ein deutscher Trainer da, der ihn damals auch zum Nationalmannschaftsdebüt verholfen hat, als er noch in Salzburg gespielt hat. Und ja, da bin ich schon gespannt, denn von Dortmunder Seite heißt es, die Forderungen von Adeyemi passen einfach nicht zu dem, was zuletzt die Leistungen waren und der BVB ist nicht bereit, die zu erfüllen. Adeyemi hatte selbst gesagt oder dementiert, dass es ja Gehaltsforderungen in Summe von rund 10 Millionen Euro pro Jahr gibt. Also da bin ich schon gespannt, was da in den kommenden Tagen noch so passiert, rauskommt. Fakt ist, Karim Adeyemi will offensichtlich auch zum FC Barcelona. Der FC Barcelona will Adeyemi. Jetzt kommt es auf die Vereine an.
Ein Wechsel, der jetzt schon fix ist. Bei Adeyemi sind wir jetzt gerade noch ein bisschen in der Waage, was da passieren wird. Aber ein Wechsel, den der BVB heute Vormittag ja schon bekannt gegeben hat, ist Cole Kempel. Er wird zur SV Elversberg wechseln. Das steht jetzt schon fest.
Genau, ein Rekordtransfer. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich. Ja, bezahlt die SV Elversberg eine mittlere einstellige Millionensumme für Cole Campbell, ein Talent beim BVB, das den großen Durchbruch nicht geschafft hat. Er hat sich zwar im Profikader etablieren können, aber dann eben, ja, hat es mit den Einsätzen bisher nicht so gut geklappt. Ich glaube, rund 7 Einsätze hat er für den BVB bei den Profis gehabt, kam damals in die U19 als, ja, Riesentalent aus Island. Man muss dazu sagen, er ist US-Amerikaner mit isländischen Wurzeln. Seine Mutter ist Isländerin und die sind dann damals mit der Familie dort hingezogen. Dort ist er mit 15 Jahren bereits im Profibereich gestartet, was für Riesenaufsehen in Europa gesorgt hat. Mit 15 Jahren ein Profispiel in der ersten Liga Islands. Dann in die U19 zum BVB, Profivertrag unterschrieben. Aber dann lief es nicht so ganz rund. Die Leihe zu Hoffenheim, haben wir auch schon besprochen, lief ebenfalls auch nicht im Winter. Da wollte die SV Elversberg ihn schon haben. Da wollte Ole Burg ihn damals zu Elversberg holen. Jetzt hat Ole Burg vielleicht ein bisschen dazu verholfen, dass er jetzt zu Elversberg wechselt. Tatsächlich, ja, der Rekordtransfer für den Aufsteiger. Ich bin gespannt, ob er sich in der Mannschaft dann durchsetzt. Sein Potenzial wird auch beim BVB nie bestritten. Deshalb gibt es eine Rückkaufklausel auch. Also der BVB hat grundsätzlich noch ein wenig die Hand auf dem Spieler. Denn er kann schon durchstarten. Er ist echt eine Rakete. Er hat großes Tempo. Ich bin gespannt, ob er das dann jetzt in der Bundesliga auch nachweisen kann.
Jetzt soll es in dieser Folge aber ja eigentlich um das Thema Erfolg gehen.
Ja, Transfers gehen ja immer, wissen wir.
Ja. Wollte ich sagen, wir haben gesagt, wir steigen mit einem sehr aktuellen Thema ein und jetzt soll es aber um ein etwas übergreifendes Thema in der Tiefe gehen. Und zwar, was ist eigentlich ein Erfolg beim BVB? Vielleicht, bevor wir da auch nochmal einsteigen, erstmal die Frage, wie definiert man denn eigentlich Erfolg? Ne? Also du kannst ja sagen, Titel. Man kann sagen, war es finanziell ein gutes Jahr für den BVB? Sind viele junge Spieler zum Einsatz gekommen? Wenn wir jetzt vielleicht mal auf die vergangene Saison gucken, da ist der BVB Vizemeister geworden. Die Zahlen haben, das haben wir auch hier schon oft besprochen, für Niko Kovac gesprochen, für eine gute Entwicklung. Aber trotzdem hat man ja nicht gesagt, boah, das war richtig, richtig toll.
Genau, das ist so ein wenig die Außensicht. Ich kann verraten, ich habe in den letzten Tagen da einige Gespräche geführt, auch über dieses Thema. Und man war sich am Rheinlanddamm, das ist ja die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund übrigens, als es rund 40 Grad draußen war und ganz Deutschland eigentlich geschwitzt hat in der Sauna von Deutschland. Ja, auf dem Rheinlanddamm, da haben die Leute gefroren, denn die Klimaanlagen müssen da so krass durchgewiebelt haben, dass die da durchaus Jacken angesagt waren. Das fand ich ganz spannend. Und ein kleiner Einblick mal so da rein. Aber da hat man tatsächlich gesagt, dass die letzte Saison aus Sicht der Bosse schon ein wenig zu negativ gesehen worden ist. Zumindest die Bundesliga-Saison. Also, dass diese Vizemeisterschaft mit 73 Punkten in der Bundesliga ja schon ein bisschen mehr an Resonanz verdient gehabt hätte. Das hat sich der BVB natürlich aber ein wenig selbst zuzuschreiben. Durch das Bergamo aus im Februar. Das wurde auch schon lang und breit auch bei uns im Podcast diskutiert, was ja schließlich auch darin mündete, dass Sebastian Kehl im März ja für Ole Burg als Sportdirektor ausgetauscht worden war. Und das zeigt ja eben, dass der BVB eben auch selbst mit gewissen Entwicklungen nicht zufrieden war. Du fragst, was ist ein Erfolg? Das finde ich bei Borussia Dortmund eben sehr schwer zu sagen. Grundsätzlich ist es ein Titel. Jeder Spieler sagt bei seiner Spielerunterschrift, ich möchte mit Borussia Dortmund Titel gewinnen. Jetzt ist der letzte Titel 2021, da war noch Corona mit Edin Terzic in Berlin. Auf dem Platz waren Erling Haaland, Jude Bellingham, Jadon Sancho, Marco Reus. Alleine diese Namen, ist ja, wenn man jetzt auch mal die WM verfolgt, ist ja unfassbar, dass die alle zusammen auf dem Platz in einer Aufstellung für Borussia Dortmund gespielt haben. Ja, und man irgendwie trotzdem keine Meisterschaft auch gewonnen hat mit den Spielern. Das ist ja heutzutage kaum zu glauben. Gut, die waren natürlich noch viele Entwicklungssprünge zuvor, muss man natürlich auch klar sagen. Aber es sind natürlich die Sehnsüchte, die geweckt werden, auch wenn man die dann bei der WM so performen sieht. Du hattest übrigens letzte Woche recht, Erling Haaland hat schon deutlich mehr als 3 Tore bei der WM erzielt. Und Titel sind aber eben sehr durchaus unrealistisch zu erreichen, denn wir haben die Bundesliga. 73 Punkte zu erreichen, auch da ist man sich in Dortmund einig, wird sehr, sehr schwierig in der kommenden Saison diese Punktzahl zu wiederholen. Niko Kovac hat ja selbst auch im Saisonendspurt mal anklingen lassen. Also das ist schon das Maximale, was hier aus der Mannschaft rausgeholt worden ist, denn uns fehlen eben diese Haalands, diese Sanchos, diese Bellinghams, das hatte er gesagt. Die Champions League, da braucht es schon ein Riesenwunder, wie 2024, als man PSG, als man Atletico ausschalten konnte und dann im Finale eigentlich eine gute Leistung zeigte, aber dann eben doch verlor gegen gegen Real Madrid. Und ja, dann bleibt schon wieder eigentlich nur der Pokal. Denn ich meine, in der Bundesliga ist der FC Bayern ja schon überlegen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich meine, jetzt hat der FC Bayern schon wieder über 100 Millionen Euro für Nathaniel Brown und Saibari, genau, von Marokko, den WM-Star, ausgegeben. Und das ist natürlich schwierig für Borussia Dortmund, da mitzuhalten. Ich meine, der Kader war letztes Jahr schon besser, er wird sich tendenziell noch verbessern beim FC Bayern. Also es ist fast schon ein frommer Wunsch da wirklich, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und das ist natürlich auch, finde ich, immer schwierig, wenn man jetzt vor der Saison blickt, was ist denn möglich? Wahrscheinlich bleibt schon wieder nur der DFB-Pokal, wo man dann ja eine realistische Titelchance hat. Und das finde ich, oder finde nicht ich, sondern ich glaube, es finden viele frustrierend, wenn man schon mit diesem Blick in die Saison geht. Man kann auch sagen, es ist zu negativ, denn man kann immer überraschen. Das hat man 2022, 2023 gesehen, als man dann am letzten Spieltag die Chance hatte, aber ja, die dann gegen Mainz leider sehr weggekloppt hat. Und grundsätzlich ist es aber eben ja durchaus unrealistisch. Und dann bleibt die Frage, was ist für den BVB überhaupt noch ein Erfolg?
Das ist ja eine Frage, die wir auch gestellt haben schon die Woche auf unserem Instagram-Kanal watz-bvb. Das hier mal als kleiner Werbeeinschub. Und ich habe einfach mal ein paar Antworten mitgebracht, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar fangen wir mit der ersten an. Erfolg wäre eine sichtbare Weiterentwicklung im Offensivspiel. Ja, es ist toll, dass man zum Beispiel gegen Stuttgart gewinnt, aber es war null verdient. Erfolg wäre es, erneut den Herbst, Winter zu überstehen, ohne viele Verletzte. Auf dem Transfermarkt wäre es ein Erfolg, einen guten Zehner und Sechser zu finden. Thema Transfermarkt werden wir auch gleich nochmal eingehen im Anschluss daran. Aber ja, diese Weiterentwicklung im Offensivspiel war ja auch was in der vergangenen Saison oft bemängelt wurde, dass der BVB da nicht aggressiv genug rangeht, dass man da nicht dieses Feuerwerk, die Spektakel sieht.
Genau, das ist ein weicher Faktor, der sich natürlich in der nächsten Saison verbessern soll, auch unter Ole Burg. Ich meine, er hat angekündigt, er möchte einen offensiven, mutigen Fußball spielen lassen oder steht dafür, stand auch bei Elversberg dafür. Aber es sind natürlich alles sehr weiche Faktoren. Man kann auch sagen, dass die Talente wieder mehr Einsatz bekommen. Das hat ja auch eine gewisse Euphorie zumindest im Laufe der Rückrunde ausgelöst, als dann Samuele Inacio auch sein erstes Tor erzielt hat mit dem Nachtisch von Vincenzo Scuderi. Auch da können wir nochmal einen kleinen Werbeblock einschieben. Wir haben einen, ja, den Bruder von Dario Scuderi, den Top-Scout bei Borussia Dortmund, der unter anderem Samuele Inacio und Luca Reggiani entdeckt hat in Italien. Er arbeitet in der Top-Talente-Scouting-Abteilung und dessen Bruder hatten wir in seinem Restaurant besucht und da eine Geschichte gemacht, denn die beiden Italiener, also Hintergrund, wir haben nicht gegessen dort, sondern die beiden Italiener waren dort und da hat er dann von berichtet und was er den beiden Jungs so zutraut. Den Text verlinken wir auch nochmal hier im Text, hier unter dem Video. Und jetzt bin ich wieder raus. Die Talente haben ihren Einsatz bekommen. Das kann ein Erfolg sein, was dann eben für Euphorie gesorgt hat. Viele Tore, neuen Topstar zu generieren, das kann ein Erfolg sein. Aber die Frage ist eben, am Ende will jeder eigentlich zum Borsigplatz. Und ich glaube, wenn das nicht funktioniert, ja, ist es schwierig, dann irgendwie ein neues, wir haben auch oft über das Narrativ gesprochen, was ist denn das Narrativ? Denn ich hatte ja auch mal rausgesucht, der Borussia Dortmund ist quasi schon das Inventar der Champions League. Ich meine, die letzten 10, 11 Jahre immer qualifiziert. Alle Clubs in der Bundesliga, bis auf Bayern München, würden das sofort blind unterschreiben. So, und das ist natürlich dann auch finanziell jetzt eben die Grundvoraussetzung für den BVB, da weiterzuführen. Also quasi Platz 4 ist das Minimalziel, was ja auch Carsten Kramer und Lars Ricken immer wieder sagen. Aber damit haut man natürlich keinen mehr vom Hocker. Es wird natürlich sehr schnell dann als langweilig abgestempelt. Aber es ist ja nun mal das Minimalziel, was Borussia Dortmund erreichen muss.
Ja, bitte.
Und dann ist eben das Problem, wenn sich dann die Verantwortlichen doch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wie dann zum Beispiel auf der vergangenen Mitgliederversammlung, als Lars Ricken dann von Berlin gesprochen hat im DFB-Pokal, dann hat einen das auch relativ schnell wieder eingeholt. Ich glaube, eine Woche später ist man dann gegen Bayer Leverkusen unglücklich ausgeschieden und dann war auch der Titel wieder futsch. Das heißt, wenn man auch nochmal vielleicht auf Nico Schlotterbeck schaut, sein großes Ziel ist es, Titel zu gewinnen, das hat er offen gesagt, hat dann beim BVB verlängert, gut mit der Klausel. Da sieht es aber danach aus, dass die nicht gezogen wird in diesem Sommer und er mindestens noch ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund dann weiter unter Vertrag steht. Aber auch die Spieler werden sich ja irgendwann fragen, es ist ja jetzt nun mal schon eine gewisse Zeit so, dass man eben ja kein Gold oder kein Silber mehr zum Borsigplatz geholt hat. Natürlich ist das der große Ansporn, aber es ist eben auch deutlich schwieriger geworden, auch aufgrund der Voraussetzungen am Transfermarkt, wo man mit der Premier League konkurriert, mit den Multi-Club-Ownerships. Das wird alles, glaube ich, nicht einfacher.
Was auch der Tenor war bei vielen Kommentaren, war, dass man Spieler wollen oder Spieler gerne dabei hätte, die sich zu 100% mit dem Verein identifizieren, die Kampf mitbringen, die Leidenschaft mitbringen und dann die Fans, den Verein und die Stadt auch mitziehen. Und dann wäre es ja auch nicht so schlimm, wenn man mal Spiele verliert. Ich finde immer, das ist schnell gesagt. Und wenn dann trotzdem verloren wird und dann ist es halt doch wieder so, dass dann gesagt wird, ach ja, warum haben wir denn die und die Spieler eingesetzt? Ich meine, wir hatten das in der vergangenen Saison, das erste Spiel bei St. Pauli, wo Mané auf dem Platz stand. Wurde auch immer gesagt, ja, man gibt den Talenten eine Chance, man gibt denen eine Chance. war dann auch wieder schnell gegessen an der Stelle, wenn dann was passiert. Aber das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Die Erwartungen sind halt enorm hoch geworden in den vergangenen Jahren.
Vielleicht sogar auch unangemessen hoch. Also kann man ja auch mal zur Diskussion stellen, ob das wirklich, ob man vom BVB überhaupt verlangen kann, da einen Titel anzugreifen oder ob nicht quasi eine Manifestierung dieses zweiten Platzes deutlich realistischer ist. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr saßen wir hier oder ein bisschen später nach dem Trainingslager in Saalfelden, wo ich einen Kommentar von mir erwähnt hatte, wo ich geschrieben habe, der BVB muss Platz 2 angreifen und das muss das Ziel sein. Das hat der BVB natürlich dann in gewisser Weise mit Bravour gezeigt. Also man ist ja wirklich ungefährdet Zweiter geworden in der Bundesliga. Auf der anderen Seite hat man aber die Fantasie zur Meisterschaft natürlich auch nicht gehabt, weil der FC Bayern einfach noch besser war, ja, und auch den noch besseren Fußball gespielt hat mit Vincent Kompany. Und natürlich sind das die weichen Faktoren, die sich wahrscheinlich viele Fans innerlich wünschen, endlich wieder richtig Spaß im Westfalenstadion zu haben, ja, da der Mannschaft zuzujubeln, eben diese Identifikation auch zu steigern. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, meckern auch die gleichen Leute, wenn man dann vielleicht mit einer gefühlten U21 spielt, alle zerreißen sich fürs Trikot, man wird aber am Ende Fünfter.
Ja, genau das.
Genau, und das ist eben die Frage, wie definiert man Erfolg? Und ich glaube, sofern man eben die Champions-League-Qualifikation nicht gefährdet, denn du kommst, glaube ich, auf einen weiteren Kommentar gleich noch auf das Finanzielle, das ist eben, ja, wie ich schon gesagt hatte, die absolute Grundvoraussetzung für den BVB.
Genau. Das war tatsächlich kein Kommentar, der kam. Das war was, was wir im Vorgespräch gesagt hatten. Diesen finanziellen Aspekt muss man natürlich auch immer noch mit reinnehmen, ne? Also der BVB ist halt nicht mehr oder war noch nie einfach nur der Verein, der für die Fans spielt. Das ist immer so schön gesagt. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Fans da sind und alles. Aber es ist ein börsennotierter Verein, der natürlich auch den Umsatz generieren muss und der natürlich durch Erfolg dann auch zusehen muss, dass dieser Umsatz dann wieder reinkommt.
Genau, zumal das abgelaufene Geschäftsjahr eben auch nicht so ganz so rosig aussah. Auch das war ein Grund, warum man den Transfer von Julien Duranville jetzt in den Juli gezogen hat. Cole Kempel hat eine mittlere einstellige Summe eingespielt. Jetzt Karim Adeyemi, schaut man mal. Und dann wird es sicherlich auch auf dem Transfermarkt die ein oder andere Bewegung in die andere Richtung geben, die sich wahrscheinlich einige auch wünschen. Aber was ich ja spannend finde zum Beispiel, was dann wieder gegen deinen Punkt, auch gegen unseren Punkt spricht, ist
direkt abgeschoben.
Ja, weil wir ja gesagt haben, natürlich, selbst ein Erfolg quasi hat in der vergangenen Saison nicht davor geschützt, dass es Kritik gab. Ich kann mich daran erinnern, das war meines Wissens gegen Werder Bremen. Da hat man zur Pause 1-0 geführt und trotzdem gab es Pfiffe von den Rängen, was für Irritationen auch in der Mannschaft und auch beim Trainer gesorgt hat. Aber es war eben, weil sich die Fans mit der Mannschaft und mit dem Fußball nicht so identifizieren konnten. Es hat sich natürlich schon auseinander dividiert, die ganze Geschichte. Und man sehnt sich ja wieder so ein wenig dann auch nach den Spielern, die ein bisschen Spektakel bieten. Nur das Problem, das ist wieder ein Kreislauf, ist dann eben, diese Spieler sind halt extrem teuer. Und solange man dieses Geld momentan nicht hat, ich bin mir sehr sicher, dass Ole Burg schon die ein oder andere Idee gerne umgesetzt hätte, aber auch da hat man gehört, dass eben das Budget dann doch sehr schmal aktuell ist. Und deshalb ist wahrscheinlich ein Verkauf von Adeyemi auch extrem wichtig, um diese Planung dann anzuschieben. Bei Serou Guirassy, auch das haben wir immer berichtet, scheint ein Abgang nicht ganz so heiß zu sein. Da gab es ja immer wieder Gerüchte von Fenerbahce Istanbul oder von anderen Clubs. Die Klausel soll am 15. Juli auslaufen, aber auch da deutet sich aktuell nicht an, dass die gezogen wird. Und auch das hatten wir schon berichtet. Intern soll Guirassy schon gesagt haben, dass er sich sehr gut vorstellen kann, auch mindestens mal ein weiteres Jahr beim BVB weiter auf Torejagd zu gehen. Ich meine, auch er hat 17 Tore in der Bundesliga erzielt. Muss man erstmal jemanden finden, der das macht. Und Guirassy hat ja nun mal wirklich keine überragende Saison gespielt in der Vergangenheit. Und ja, das ist dann schon spannend, wie man, das interessiert mich auch, schreibt das gerne mal wirklich in die Kommentare rein. Wie definiert ihr für euch einen BVB-Erfolg? Was wünscht ihr euch von der kommenden Saison? Denn man hat schon das Gefühl, oder ich habe das Gefühl seit einiger Zeit, dass man beim BVB eben aufgrund dieser immensen Erwartungshaltung, es ist total schwierig, der gerecht zu werden, und deshalb werden tendenziell viele Sachen auch eher negativ als vielleicht positiv konnotiert. Und die Frage ist das so? Ist es gerechtfertigt? Ist es berechtigt? Oder ist es vielleicht manchmal auch ein Tacken drüber, weil man zu hohe Erwartungen hat? Auf der anderen Seite steht eben dagegen, dass jeder auch Titel als Ziel ausgibt. Deshalb bin ich da sehr gespannt auch auf eure Meinung. Und ja.
Es sind ja immer diese verschiedenen Perspektiven, auf die man schauen kann. Ne? Wir haben es jetzt gerade ja schon angesprochen. Du kannst aufs Finanzielle gucken, du kannst darauf gucken, ist es ein attraktiver Fußball, der da gezeigt wird? Ist es das Einbinden von Nachwuchstalenten aus den eigenen Reihen? Das definiert ja auch irgendwie jeder anders. Aber ich bin gespannt, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da mit uns teilen werden.
Genau, ich meine, man kann, du hast es auch im Vorgespräch gesagt, man kann es auch als Erfolg definieren, einfach ein finanziell grundsätzlich gesunder Verein zu sein. Man kann es als Erfolg generieren, im vergangenen Jahr eben gar keine oder beinahe keine Verletzten gehabt zu haben mit einer vollen Mannschaftskapelle. Ich meine, wir haben vor der Saison hier gesessen und gesagt, ist der Kader nicht vielleicht zu klein? Man hat gesehen, Niko Kovac hat es geschafft, die Mannschaft fit zu bekommen. Ist es nicht ein Ziel, Konstanz auf den Führungspositionen zu bekommen, wo sich jetzt eben auch die Verträge der Geschäftsführer beziehungsweise der Präsidialausschuss möchte die Verträge verlängern? Also ist es nicht auch ein Erfolg, dort eine Konstante zu haben? Man hatte mit Aki Watzke jahrzehntelang da eine Konstante. Man wird es wahrscheinlich mit Carsten Kramer jetzt erstmal an der Spitze haben. Ist es nicht vielleicht auch ein Ziel, mit Niko Kovac langfristig weiterzumachen? Auch der Vertrag soll ja Richtung Herbst oder Spätsommer wahrscheinlich verlängert werden. Also sind ja alles Erfolge. Die Frage ist nur, ist es auch die Zufriedenheit aller? Und ja, diesen Zwiespalt finde ich bei Borussia Dortmund extrem spannend. Und da interessiert mich, wie gesagt, sehr die Fanmeinung. Ich hoffe, dass da einiges reinkommt.
Ich hoffe es auch sehr und wir werden uns auch wieder in den Kommentaren tummeln. Lass uns da jetzt einmal einen kleinen Haken hintermachen und noch auf ein weiteres Thema eingehen. Wir haben gerade schon über Transfergerüchte rund um Karim Adeyemi gesprochen und über den Abgang von Cole Kempel. Es gab aber auch eine weitere Unterschrift in dieser Woche, die beim BVB gemacht wurde, und zwar Takato Yamamoto. Allerdings nicht für die erste Mannschaft, sondern es geht um die U23. Ich fand deinen Einstieg sehr schön. Du hattest nämlich geschrieben, dass Dortmund eine neue Grinsebacke hat. Ich umreiße einmal vielleicht ganz kurz die Fakten. Ein 18-jähriger Japaner und er kommt von Gamba Osaka, also dem neuen Partnerclub des BVB, und soll in der Regionalligamannschaft das Mittelfeld aufmischen. Das sind die Infos, die ich habe. Fütter sie mal gerne an.
Ja, tatsächlich die Grinsebacke. Ich musste auch grinsen, als ich dann geschrieben habe, weil tatsächlich, ich habe auch mit dem einen oder anderen dann gesprochen, der sich mit dem Transfer beschäftigt hat und ihn dann auch kennengelernt hat in den ersten Tagen. Und man hatte grundsätzlich die Japaner, mit denen man bisher zu tun hatte, immer eher als distanziert, höflich wahrgenommen. Und er muss wirklich so kontaktfreudig gewesen sein, hat alle umarmt, die ganze Zeit gelacht und war da wohl total offen. Und auf dem Platz hat er tatsächlich auch schon gezeigt, ja, da hat man schon ein großes Talent verpflichtet. Du hast richtig gesagt, es ist ein U23-Transfer, der lief auch nicht über die Profiabteilung. Aber es gibt einen ganz klaren Plan mit ihm und das zeigt sich ja auch allein da schon, dass er in der Vorbereitung bei Niko Kovac sich zumindest mal präsentieren darf. Nächste Woche wird er, beim Training von Niko Kovac dabei sein. Er wird selbstverständlich auch zur Asienreise dazustoßen. Ich meine, für Geschäftsführer Carsten Kramer als Marketing-Experten gibt es ja eigentlich auch nichts Besseres, als dann vielleicht so eine Grinsebacke mit so einem charmanten Typen dann dabei zu haben, der Borussia Dortmund präsentieren kann. Ich bin mir sicher, es gibt ja sogar auch ein Spiel in Osaka, wo er herkommt. Er kommt von Gambia Osaka zum BVB in die U23 und es gibt ja auch ein Testspiel gegen Cerezo Osaka. Das ist der Kagawa-Club, von dem er auch damals kam. Er ist ja auch übrigens der erste Japaner seit Kagawa, der jetzt beim BVB spielt. Und ja, der klare Plan ist eben, dass er sich mittelfristig vielleicht schon in den Lizenzspielerkader spielen kann. Deshalb hat der BVB auch eine Kaufoption verhandelt, also der Spieler ist ausgeliehen. Aber es gibt eben im Sommer eine Möglichkeit, ihn auch fest zu verpflichten. Und seien wir mal ehrlich, warum sollte man so einen Transfer interkontinental, auch da gilt wieder vielleicht mal ein bisschen den logischen Menschenverstand einzuwerfen, warum sollte man so einen Transfer machen, wenn man nicht zumindest mal die Fantasie hat, dass er auch der ersten Mannschaft weiterhelfen kann? Er ist U-Nationalspieler, hat bereits 6 Seniorenspiele in Japan gemacht mit 18 Jahren und ja, hat er schon beeindruckt. Ich kann sagen, oder ich weiß, dass der Spieler sehr lange beobachtet worden ist. Das kam eben auch so zustande, weil man ja mit dem Kagawa-Club eine Kooperation hat und da finden Gespräche statt und darauf und in dem Zuge sozusagen ist der Name mal aufgetaucht und so hat man den Spieler dann verfolgt, so kam das Ganze. Und ja, ich glaube, da hat der BVB auf jeden Fall vielleicht zumindest in der U23 einen neuen Publikumsliebling, denn er soll technisch schon wirklich gut sein. Klar, körperlich und taktisch soll es da noch Defizite geben, die man jetzt auszubügeln hat. Aber ja, kleiner Euphorietransfer im kleinen Rahmen sozusagen.
Ja, auf die Euphorietransfers bei den Profis warten wir aktuell noch. Da hat sich bisher noch nicht ganz so viel getan. Das ist ja auch so ein bisschen ja, das, wo es gerade hakt. Also man wartet noch so ein bisschen auf die Knallermeldungen, die jetzt reinkommen. Und das ist ja auch was, wo Fans dann immer gerne sich den Sommer mit überbrücken jetzt in der fußballfreien Zeit. Was denkst du denn, hapert es gerade beim BVB? Ist da irgendwie was im Busch, sag ich mal? Oder kriegt man es einfach nicht mit und da wird im Stillen sehr viel gekocht?
Genau, du sagst richtig. Ich will einmal die Frage vorlesen, wie ich sie im Text formuliert hatte, die ich dann aufgeworfen habe. Das war gestern am Mittwochnachmittag, habe ich die Frage gestellt, kocht der BVB einfach still und heimlich im Hintergrund oder macht das schmale Budget die Zubereitung der 5-Sterne-Transfers vielleicht doch komplizierter als erwartet? Ich meine, man muss sagen, es wurde natürlich schon eine sehr hohe Erwartungshaltung geschaffen beim BVB durch die Präsentation von Ole Burg. Ich meine, man konnte schon den Eindruck gewinnen, da kommt jetzt der absolute Macher aller Macher aller Macher, der eben die SV Elversberg ja auch zum Aufstieg letztendlich geführt hat, von der Regionalliga meines Wissens dann erst in die zweite Liga und jetzt hat es dann mit der Bundesliga sogar geklappt und das eben jeweils mit schmalem Budget, ein klasse Kader, ein klasse Fußball als Perlentaucher gefeiert und bislang ist natürlich noch nicht so viel passiert. Ich meine, Justin Lerma und Kaur Pratsch waren schon vorher klar, Joao Gadou, das hat sich dann auch hinterher ein wenig rausgestellt, war ein Transfer, der von Sebastian Kehl vorbereitet worden war, den hat dann Ole Burg quasi über die Bühne gebracht. Und seitdem wartet man noch ein wenig auf die Neuzugänge. Es gibt auch nicht so viele Gerüchte, die extrem heiß sein sollen. Und da ist eben die große Frage. Ich kann mir vorstellen, dass durch gegebenenfalls Einnahmen von Karim Adeyemi oder die Einnahmen, die es jetzt auch für Duran Will und Kempe gab, dass sich jetzt langsam was tun wird. Ich möchte aber auch sagen, Grund zur Panik dürfte es zum aktuellen Stand noch nicht geben. Denn wir hatten auch mal in die vergangenen Sommer dann geguckt und in der Regel geht es beim BVB dann auch oft erst Mitte Juli dann so richtig los, wenn man dann ein gewisses Budget dem auch frei hat und vielleicht die ersten Verkäufe getätigt hat. Da bin ich sehr gespannt, wie ich meine, die Positionen sind klar, es ist immer noch kein Brandnachfolger gefunden. Auch Brand hat übrigens noch keinen neuen Club. Niklas Süle wurde durch Joao Gadou ersetzt. Salih Özcan, auch ein defensiver Mittelfeldspieler, wird noch gesucht. Und ja, ist schon interessant. Ich meine, so Spieler wie Nathan Dekat zum Beispiel wechseln dann zur TSG Hoffenheim. Sicherlich auch ein Spieler, der für den BVB interessant gewesen wäre. Ob der BVB da wirklich dann letztendlich dran war bis zum Schluss, glaube ich dann auch nicht. Aber es ist schon spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es klare Transferziele im Hintergrund gibt. Aber ich glaube eben, dass das Budget doch ja, schmaler ist, als man vielleicht gedacht hatte oder dass sich die Deals eben noch nicht so haben abwickeln lassen, wie man das gedacht hätte. Aber ich bin mir sicher, beim Transferticker von watz.de/BVB wird kein Fan irgendwas verpassen.
Nee, da war nämlich auch der Transfer von Niklas Süle vermeldet worden, der jetzt in der Kreisliga an den Start geht.
Genau, geiles Ding eigentlich. Ich glaube tatsächlich, ihm wird es freuen, da mal zu spielen. Ich meine, am Ende hat er beim BVB sehr, sehr viel Geld verdient. Das darf man auch nicht vergessen. Und dafür natürlich dann wahrscheinlich auch nicht die Leistung gezeigt, die man sich erwartet hat. Aber trotzdem gönnt man ihm das, glaube ich, da jetzt mal mit seinen Kumpels vermutlich in dem Club.
So hat das geschrieben, irgendwie mit den besten Freunden da nochmal zu kicken und ja, so kann man die Karriere dann auch auslaufen lassen.
Absolut, ja. Sei ihm gegönnt.
Auf jeden Fall. Ja, Jonas, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da hier die Updates gegeben hast. Und jetzt auch nochmal die Aufforderung an euch, die wir ja gerade auch schon genannt hatten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr dazu der ganzen Sache sagt. Wann ist ein Erfolg beim BVB für euch ein Erfolg? Woran macht ihr es fest? Wir freuen uns davon, euch zu hören. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, wie gesagt, wie immer die Aufforderung, schreibt sie einfach in die Kommentare oder schaut mal bei Instagram vorbei, watz.de/BVB. Da schaut gerne vorbei oder einfach bei watz.de/BVB. Und dann sagen wir bis nächste Woche.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.